Menschen in der Zeit. Heute mit Wolfgang Ockenfels, Übersetzer zwischen Kirche und Wirtschaft. Eine Sendung von Aldo Parmigiani.
Professor Dr. Wolfgang Ockenfels ist einer der profiliertesten katholischen Kritiker des Verlusts christlicher Werte in der Gesellschaft. Der Dominikanerpater ist Professor für christliche Sozialwissenschaften an der Theologischen Fakultät der Universität Trier und Chefredakteur der Zeitschrift Die Neue Ordnung in Bonn. Von 1979 bis 1982 war er Redakteur des Rheinischen Merkur. 9 Jahre lang war Wolfgang Ockenfels Berater beim päpstlichen Rat Justitia et Pax in Rom. Vielen Dank, dass er sich zu diesem Gespräch bereit erklärt haben, Herr Professor. Wir leben gesellschaftspolitisch in Zeiten der großen Entscheidungen. Sie lehren christliche Gesellschaftslehre, also moderne Soziologie. Politik und Soziologie, das sind die Schwerpunkte in Ihrem Denken und Sein. Gibt es dazu einen gemeinsamen Nenner?
Ja, weil sich die christliche Gesellschaftslehre auch mit der politischen Ordnung beschäftigt. Ich bin hier kein empirischer Sozialwissenschaftler, sondern ein Sozialethiker. Wir haben also Bewertungen vorzunehmen. Und was die Ordnung der Politik betrifft, so ist das die Demokratie, die aber auch der Werte bedürftig ist. Und hierzu haben die Päpste, hier hat die Tradition der katholischen Soziallehre einiges zu sagen.
Die soziale Marktwirtschaft ist in vielen Teilen Europas, aber auch auf der ganzen Welt, durch Gier und Maßlosigkeit, aber auch durch hemmungsloses Schuldenmachen aus dem Ruder gelaufen. Sie bringen in Ihre Überlegungen als Sozialethiker immer wieder die katholische Soziallehre mit ins Spiel. Was erhoffen Sie sich von dieser Lehre im Hinblick auf die soziale Entwicklung in Europa und in der Welt?
Nun, die katholische Soziallehre ist das Kontinuum der Aussagen der Päpste zu sozialen Fragen, die in der Geschichte eben häufiger vorkommen. Das war aber schon in frühen Zeiten der Kirche so, dass die Kirche sich um Ordnungsfragen gekümmert hat, um Ordnungsfragen des Eigentums, die Frage nach den Kriegen und Frieden, die Frage des Zinsnehmens, des Wuchers. All das sind Ordnungsfragen, die uns auch bis in die Gegenwart beschäftigt. Und hier hat vor allem seit 1891 der Papst Leo der 13. die Spur gelegt für eine neue katholische Soziallehre, also die unter den Bedingungen der Neuzeit, der Moderne hier, vor allem des Kapitalismus und auch der Demokratie, einige Orientierungen geben soll. Leider sind diese Orientierungen hier in Europa ziemlich in Vergessenheit geraten. Und manches an den heutigen Krisen kann man vielleicht auch darauf zurückführen, dass man zu wenig reflektiert, jene Traditionsbestände, die etwa für Europa, aber auch für die Welt wichtig sind.
Sie haben eben Leo den 13. als Initiator der Idee einer Sozialenzyklika oder einer Soziallehre genannt. Und ich möchte Sie jetzt fragen, wie kann das Konzept der Sozialenzyklika Caritas in Veritate von Papst Benedikt dem 16., also von heute, auf die Ebene der globalen Weltwirtschaft übertragen werden?
Das ist nicht ganz einfach. Und hierzu hat der Papst auch kein konkretes politisches Programm vorgeschlagen, sondern er bewegt sich argumentativ auf Fragen der Grundsätze. Und hier stellt er fest, dass es in der Wirtschaftsordnung jedenfalls nicht darum geht, dass ein System automatisch funktioniert nach Kosten-Nutzen-Kalkülen und nach einem Mechanismus des Marktes, sondern dass hier auch die Verantwortung der Einzelnen Subjekte dieser Marktwirtschaft zu berücksichtigen sind, dass die sich bewähren müssen, dass sie sich moralisch korrekt zu verhalten haben. Sie haben eben das Thema Gier angesprochen und dem setzt der Papst entgegen, dass es auch etwas so wie eine Unentgeltlichkeit geben könne. Das ist ein ganz neuer Gesichtspunkt in der Soziallehre und dass sogar die Liebe und nicht bloß die Solidarität eine große Rolle spielt.
Hier wäre zu fragen, wie man diese Ordnung der Wirtschaft, also das Verhältnis von Staat zu den einzelnen Wirtschaftssubjekten besser darstellen kann.
Es fehlt uns weltweit gesehen die Ordnungsinstanz des Staates. Wir haben keinen Weltstaat und das ist es auch nicht, was der Papst vorschlägt. Er spricht nicht hier von einem Weltstaat, einem zentralistischen Weltstaat, den man nicht mehr entrinnen kann, sondern er spricht von Weltautoritäten, die ja schon vorhanden sind, die man aber doch stärken müsste, damit die Wirtschaft einen guten Rahmen, eine Rahmenordnung bekommt und sich hier nicht derart krisenhaft entwickelt, allem hinsichtlich auch der sogenannten Dritten Welt.
Können Sie zwei oder drei dieser Weltautoritäten beim Namen nennen?
Ja, das sind etwa der Weltwährungsfonds. Da muss man aber auch schon fragen, nach welchen Kriterien, nach welchen Maßstäben er urteilt. Und die Vereinten Nationen, die ja einen Katalog der Menschenrechte, die zu Fragen des Friedens hier intervenieren. Auch hier muss man fragen, in welchem Sinne operieren diese zentralen Autoritäten. Auch hier hat der Vatikan ja ein gewisses Mitspracherecht. Er ist in vielen dieser internationalen Organisationen vertreten und wird hier gewiss versuchen, auch die Werte sich des Christentums ins Spiel zu bringen.
Kommen wir zu Europa. Muss Europa wieder neu buchstabiert werden, und zwar nach dem Alphabet der Solidarität, der Subsidiarität? Was kann die katholische Kirche konkret dazu beitragen?
Auch hier wird man fragen müssen, was stand am Anfang der europäischen Einigungsidee? Das waren vor allem katholische Politiker, wie etwa Robert Schumann und de Gasperi und auch Konrad Adenauer. Das waren Leute, die noch etwas von der katholischen Soziallehre gewusst haben. Vor allem das Prinzip der Subsidiarität. Das sind Leute gewesen, die kein zentralistisches Europa wollten und auch nicht unbedingt einen europäischen Staat. Einen Staatenbund ja, aber keinen Bundesstaat in dem Sinne, dass man hier eine völlige politische Einheit schaffen wollte. Man muss die Eigenart der einzelnen Nationen doch bewahren können. Und hier hat dann die Kirche vor allem im Sinne ihrer Soziallehre etwas zu sagen. Das betrifft dann vor allem auch die Wirtschaftspolitik und auch diese elende Schuldenmacherei. Das war vor allem Kardinal Höffner gewesen, ein großer Sozialethiker in Deutschland, der die schuldenfinanzierte Wachstumspolitik schon der damaligen Bundesregierung massiv kritisiert hat. Schulden haben etwas mit moralischer Schuld zu tun und man kann nicht auf Dauer mehr Geld ausgeben, als man einnimmt, von Seiten des Staates, aber auch von Privatleuten.
In Ihrem Studium lernten Sie unter anderem die Eigentumslehre des Thomas von Aquin kennen. Nach dieser Lehre sollen die Güter der Erde allen Menschen zur Verfügung stehen. Das Gegenteil ist eingetroffen. Heute konzentriert sich der globale Güterbesitz auf einige wenige Weltkonzerne.
Ja, das ist eine gewisse Tendenz der Zentralisierung der Kapitalien. Das ist eine gefährliche Tendenz, denn Thomas von Aquin spricht sich ja für das Privateigentum aus, in dem Sinne, dass eigentlich alle davon partizipieren können, Zugang haben. Er hat aber nicht hier von Verstaatlichung gesprochen, aber dass die Reichen eben auch den Armen hier zu Hilfe kommen und etwas von ihrem Überfluss abzugeben haben. Das ist eine sozialpolitische Forderung, die bis heute gilt und etwa auch in der Steuerpolitik zu berücksichtigen ist. Das wird immer ein umstrittener Punkt bleiben, wie hoch die Besteuerung sein soll, ob es hier eine besondere Reichensteuer oder Vermögensteuer geben sollte. All das kann man diskutieren und an dieser Diskussion werden wir uns als Katholiken gewiss beteiligen.
Herr Professor Ockenfels, der Siegestaumel des Kapitalismus nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion vor 20 Jahren ist vorbei. Die weltweite Finanzkrise zeigt, wie anfällig unser Wirtschaftssystem heute ist und welchen sozialen Sprengstoff es birgt. Ist ein Ausweg aus dieser Lage in Aussicht oder steuern wir unaufhaltsam einem Abgrund entgegen?
Es gibt einige sehr gefährliche Tendenzen. Da stimme ich Ihnen zu, wir könnten einem ganz großen Crash entgegengehen. und tue nicht genug, um das zu verhindern. Die Frage ist, ob der Kapitalismus in der Form, wie wir ihn weltweit erleben und erleiden, noch zukunftsfähig ist. Das glaube ich nicht. Wir brauchen eine weltweit gesehen eine soziale Marktwirtschaft und keinen Kapitalismus.
Welche Art von Flügelschlag bedarf es, dass aus Europa heraus wieder ein neuer Humanismus entstehen kann?
Das hängt auch sehr stark von der Kraft und Stärke der Kirche ab, die ja leider in Europa einen gewaltigen Verlust der Bedeutung bekommen hat. Das ist in Deutschland vielleicht schlimmer als in Italien. Aber hier muss die Kirche zunächst einmal selber wieder zu Kräften kommen. Sie muss ihre spirituelle Kompetenz wieder gewinnen und es wieder einüben, den jüngeren Generationen, was es heißt, Christ zu sein. Dann erst kann man darüber nachdenken, christlichen Werte auch in die Gesellschaft zu bringen sind.
In vielen europäischen Staaten herrscht Demokratie, das stimmt. Das heißt, der Souverän ist das Volk. So haben wir das in der Schule gelernt. Aber in ebenso vielen Staaten haben sich die Repräsentanten des Volkes, sprich die Politiker, von den Bürgern doch entfernt und sich zu einer Kaste zurückgebildet. Wird die Ethik, wird die Moral ausreichen, um diesen Status quo zu ändern?
Schon in der Analyse stimme ich Ihnen zu, dass wir es auch inzwischen nicht nur mit einer Wirtschaftskrise zu tun haben, sondern auch mit einer politischen Krise. Das ist eine Demokratieverdrossenheit, das ist das Auseinandertreten der Eliten, der politischen Führer, vom Volk. Und das wird auch große Turbulenzen bringen. Einen Vertrauensverlust gegenüber den Politikern, hier vor allem auf europäischer Ebene, die sich ja so ziemlich abgekapselt haben von der Basis, vom Souverän, von den Völkern. Das ist eine Sache, die wir auf jeden Fall überwinden müssten, vielleicht dadurch, dass wir etwas direktere Formen der Demokratie wiederentdecken.
Sind denn Populisten, sogenannte Populisten heute in Europa, eine vorüberziehende Nebelschwade? Ich denke an Le Pen in Frankreich, an die Piraten in Deutschland, an Grillo in Italien und so weiter. Oder braucht man sie, auf dass die bürgerlichen Parteien sich wieder mehr anstrengen?
Das könnte eine interessante Herausforderung sein, in der Tat, wenn sich jetzt an den rechten und linken Rändern des politischen Spektrums einige radikale neue Parteien heranbilden, ist das ja bloß ein Krisenzeichen für ein bestimmtes Defizit, das wir in den bürgerlichen Parteien feststellen können. Daraus müssen die etablierten bürgerlichen Parteien natürlich lernen. Sonst werden sie vielleicht noch einige massive Herausforderungen erleben, weil die Bevölkerung dann auf diese einfachen Lösungen der Populisten hereinfallen werden, muss das bürgerliche Lager eine Alternative bilden, was aber dann auch die berechtigten Belange der Bürger aufgreift.
Bis jetzt war viel die Rede von der Krise in der Wirtschaft, von der Krise in der Politik, aber es gibt auch eine Krise auf dem Gebiet des Glaubens. Worin liegt die Ursache der Krise, nämlich der massenhafte Glaubensabfall in den meisten westlichen Ländern?
Nun, das hat gewiss viele Gründe, die wir gar nicht alle erörtern können. Ein wichtiger Grund liegt auch im Versagen der Kirchenleitungen selber, dass sie etwa, was den Religionsunterricht betrifft, nicht genügend Kraft entwickeln kann, hier den Glauben authentisch zu vermitteln. Es beginnt aber dann auch vor allem schon in der Familie selber. Es ist der Zerfall der Familie, vor allem der Erziehungsfunktion der Eltern, die uns in diese Lage womöglich gebracht haben. Dazu kommen dann weitere Zeitumstände, der Materialismus, der Hedonismus, den wir hier erlebt haben, das sind und die vielen Religionsersatzformen. Es gibt sehr viele neue Formen von Quasi-Religionen. Die Gesellschaft selber ist religionsproduktiv geworden und erfindet sich permanent irgendwelche Angebote von Sinn und Unsinn, den sie als Religion ausgeben.
Wir sind bei der letzten Frage angelangt, allerdings eine nicht leichte Frage. Dass ich erkenne, was die Welt im Innersten zusammenhält. Faust 1. Was Herr Professor Ockenfels, hält die Welt in ihrem Innersten zusammen?
Nun, das müssen wir der gütigen Vorsehung Gottes überlassen. Ich glaube nicht an Geschichtsgesetze, die mit Notwendigkeit eintreten. Ich glaube auch nicht an Zufall oder bloßes Schicksal, sondern dass Gott der Träger, das eigentliche Subjekt der gesamten Geschichte ist. Und seinem weisen Ratschluss werden wir uns als Christen gewiss auch gehorsam unterwerfen müssen. Wenngleich wir natürlich aufgefordert sind, mitzuwirken am Gesetzeswillen Gottes, aber seinen Geschichtswillen, den können wir nicht erkennen. Und hier können wir nur auf die Zeichen der Zeit achten und versuchen, sie im Lichte des Evangeliums zu deuten, um danach dann auch die Welt ein wenig besser zu machen. Ganz in den Griff bekommen wir die Welt nicht, sondern wir müssen hier auf die Zeichen achten und uns entsprechend einrichten.
Sie hörten Menschen in der Zeit. Heute mit Wolfgang Ockenfels, Übersetzer zwischen Kirche und Wirtschaft. Eine Sendung von Aldo Parmigiani. Hier ist Radio Vatikan. Laudetur Jesus Christus.